Wir sind heute Morgen wieder im Johannesevangelium unterwegs, im Kapitel 9. John Newton war Kapitän eines Sklavenschiffes und am 10. Mai 1748 ist er in eine ganz große, schwere Seenot geraten. Aus dieser Seenot wurde er gerettet, nachdem er nach Gottes Erbarmen gefleht hatte und gerufen hatte. Nach einigen Jahren gab er den Beruf ganz auf und wurde ein Geistlicher und gemeinsam mit dem William Wilberforce, sind die zwei Menschen, die für die Freiheit der Sklaven gekämpft haben, trat er für die Bekämpfung der Sklaverei ein. Etwas später schrieb er das bekannte Lied, das wir mit dem Namen Amazing Grace kennen. Und auf Deutsch heißt das: Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, die einen Sünder wie auch ich, wie mich rettete. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden. War blind, aber nun sehe ich. Und dieser Text, dieses Lied basierte genau auf dem Text, den wir heute gemeinsam studieren werden. Es ist eine Geschichte aus Johannesevangelium, Kapitel 9. Da geht es um die Heilung eines blind geborenen Menschen. Und dieses Lied Amazing Grace basiert auf diesem Lied mit dabei: Ich war blind, aber nun sehe ich. Ich war blind, aber nun sehe ich. Und ich möchte diese Geschichte gemeinsam lesen. Etwas längerer Text. Wir müssen ausharren und dann kommen wir zum Text rüber. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren war? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbart werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen werken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und er sprach zu ihm: Geh zum Teich Silo, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die Nachbarn nun und die, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sprachen: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen: Er ist. Andere: Nein, aber er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach: Ich bin's. Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen aufgetan worden? Er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen und sprach: Geh zum Teich Silo und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde gesehnt. Da fragten sie ihn: Wo ist er? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Da führten sie ihn, der vorher blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden war. Er aber sprach zu ihnen: Einen Brei legte er mir auf die Augen und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen einige der Pharisäer: Dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Da sprachen sie wieder zu den Blinden: Was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Er sprach: Er ist ein Prophet. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen rufen, der sehend geworden war. Und sie fragten ihn und sprachen: Ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, er sei blind geboren? Wieso ist er nun sehend? Seine Eltern antworteten und sprachen: Wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Aber wieso er nun sehend, wissen wir nicht. Und wer ihm seine Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragten ihn: Er ist alt genug. Lasst ihn für sich selbst reden. Da sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich von den Juden, denn die Juden hatten sich schon geeinigt: Wenn jemand ihn als den Christus bekenne, der solle aus der Synagoge ausgestoßen werden. Darum sprachen seine Eltern: Er ist alt genug, fragt ihn selbst. Da riefen sie noch einmal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Da fragten sie ihn, was hat er mit dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Er antwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt. Und ihr habt nichts gehört? Was wollt ihr aber mal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da schmähten sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hatte, woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen aber, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Vor Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einen blind geboren die Augen aufgetan hat. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Und sie stießen ihn hinaus. Es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, Herr, ich glaube und betete ihn an. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen werden und die sehen blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren und fragten ihn, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Es ist ein langer Text, Geschwister, und ich möchte, bevor wir diesen Text, diese Diskussion, dieses Gespräch gemeinsam studieren, möchte ich Ihnen ganz kurz zu dem sagen, was vorher geschah. Jesus hat im Kapitel 8, Vers 12, wenn Sie die Bibel haben, folgen Sie mir, im Kapitel 8, Vers 12 hat Jesus gesagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Und Kapitel 8 ist eine unheimlich großartige Erklärung von Jesus, wer er wirklich ist, nämlich Gott und Mensch zugleich. Und das ist natürlich für Menschen sehr schwer verständlich, diese Wahrheit zu fassen. Kapitel 8 ist also die große Erklärung, wenn man so will, die Theologie. Und Kapitel 9 ist die Veranschaulichung. Kapitel 9 ist also die Veranschaulichung vom Kapitel 8. Sie können also die beiden Kapitel nicht verstehen, wenn Sie sie nicht zusammenhalten. Im Kapitel 8 sagt Jesus ganz eindeutig, ich bin das Licht der Welt, weil meine Worte glaubwürdig sind. Das haben wir letztes Mal studiert. Ich möchte das ganz kurz wiederholen, damit Sie wieder auf der Höhe sind. Und dann sagt Jesus im Kapitel 8, ich bin das Licht der Welt, weil ich Gott bin, sagt Jesus. Das konnten die Juden damals gar nicht verstehen. Sie waren sogar davor, kurz davor, Steine zu schmeißen. Das wird öfters passieren im Johannesevangelium. Dann sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt, weil mein Wort frei macht. Ja, frei macht. Das ist ja genau das, was wir heute erleben, in dem Text, den wir heute studieren werden. Das Wort macht frei. Deswegen ist er das Licht der Welt. Und ich bin das Licht der Welt, weil ich die Wahrheit sage. Und das behauptet Jesus von sich aus und sagt, ich bin es. Und das ist nicht nur eine leere Behauptung, sondern das ist auch eine Praxis, ein Leben, was er deutlich den Menschen zeigt, was passiert, wenn sie sich auf mich einlassen. Und Kapitel 9 ist eine deutliche Veranschaulichung von dem, was im Vers 8 passiert. Und dann ganz am Schluss sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt, weil ich den Vater kenne. Das sind also fünf Argumente, die Jesus liefert und den Menschen dort erklärt und sagt, warum er das Licht dieser Welt ist. Und wir kennen das schon vom Vorher. Jesus hat nämlich vorher im Kapitel 5 zum Beispiel hat er die 5000 Menschen gespeist und im Kapitel 6 hat er ganz deutlich erklärt, warum er das Brot der Welt ist. Er hat also gespeist und erklärt, ich bin das Brot dieser Welt. Im Kapitel 8 und 9 ist das genau das gleiche Zusammenhang. Im Kapitel 8 erklärt er, warum er das Licht dieser Welt ist. Und im Kapitel 9 zeigt er ganz deutlich, warum er das Licht dieser Welt ist. Also ist Kapitel 9 die Veranschaulichung des Wortes, ich bin das Licht der Welt. Und nur in diesem Zusammenhang kann man die Geschichte, die wir studieren werden, verstehen. Also wie ist die Geschichte platziert? Ich möchte ganz kurz darauf aufmerksam machen, auf die Verse 2 und 3 in Kapitel 9. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geworden ist? Also das ist das Verständnis der Jünger. Jesus antwortet: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbart werden an ihnen. Und ganz zum Schluss steht ein Vers, und zwischen diesen zwei Versen ist die Geschichte eingespannt. Jesus sprach zu ihnen: Wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Und in diesen beiden Versen ist die Geschichte eingespannt. Es ist also nicht eine Sünde, blind in diese Welt zu kommen. Es ist aber wohl eine Sünde, von sich zu behaupten, blind, sehend zu sein und Jesus nicht zu erkennen. Und das ist das, was die Geschichte sagen möchte uns heute Morgen. Es ist nicht die Sünde, blind in diese Welt zu kommen. Jesus, wir werden sehen, dass diese Geschichte eigentlich mehrere Unterhaltungen hat. Und das werde ich auch den Text so ein bisschen trennen. Die erste Unterhaltung ist, oder das Geschehen an sich ist die erste Verse 1 bis 7. Jesus macht den Blinden sehend. Und was ganz interessant ist, wie die Geschichte beginnt mit Worten: Jesus ging vorüber und sah einen Menschen. Und das ist das Typische, meine Lieben, das für unseren Herrn: Er geht und sieht uns. Also wir sind bei ihm auf dem Monitor. Man kann sich vor ihm nicht verbergen. Er sieht Menschen, die Licht brauchen. Er sieht sie. Er sieht sie. Die Frage, ob sie ihn sehen wollen. Aber er sieht sie. Und Jesus sieht, auch wenn sie gar nichts sehen, er sieht. Und das ist das Ermutigende der Geschichte. Jesus sieht diesen Menschen. Und jetzt kommen zwei unterschiedliche Perspektiven der Dinge. Die eine Perspektive ist die menschliche Sicht der Dinge. Und da ist die Frage, wer hat gesündigt? Das ist so typische, was wir Menschen so vorne anstellen. Dieser oder die Eltern? Ja? So dieses Gerichtsdenken. Ja? Wer hat gesündigt? Ja, Sünde ist die Ursache, dass er jetzt blind gekommen ist. Und die Denkweise ist: Krankheit und Probleme folgen der Sünde. So denken die Jungs hier. Und Jesus sagt: Nein, das ist nicht der Fall. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir auch das so mitnehmen, dass eine Krankheit nicht zwangsweise immer eine Folge einer Sünde ist. Das lernen wir zuallererst. Das ist nicht zwangsweise, wenn ein Mensch krank zur Welt kommt oder stark erkrankt, dass es zwangsweise die Folge einer Sünde ist. Das dürfen wir so als Menschen nicht annehmen. Was aber wahr ist, dass eine Krankheit wohl eine Folge einer Sünde sein kann, aber in diesem Fall nicht. Und da kommt die göttliche Sicht der Dinge. Es ist gar nicht die Sünde, weder der Eltern noch des jungen Mannes, sondern es ist passiert, damit die Werke Gottes an diesen Menschen offenbart werden. Also wir müssen die Werke Gottes wirken, sagt Jesus, und deswegen ist das passiert. Solange ich in dieser Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und Jesus zeigt, wer wirklich Gott ist. Also alles, was Jesus tut, ist das nicht, dass er tut das um für sich, sondern für uns. Und die Denke, die Jesus hier hat, ist: Menschen brauchen Gott. Somit merken wir, wie unterschiedlich unser menschliches Denken ist und das Denken, das unser Gott hat. Wir sind in der Position zu richten: Diese haben gesündigt oder er hat gesündigt. Und Jesus sagt: Nein, mein Lieben, weder die Eltern noch dieser junge Mann hat gesündigt, sondern dieses passiert, weil sie mich brauchen. Menschen brauchen Gott, das ist die Denkweise, die unser Herr hat. Und ich glaube, es ist auch für uns ganz gut, diese Denkweise anzugewinnen: Menschen brauchen Gott. Jesus sagt: Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und der Blinde hörte es, aber er sah nichts, was Jesus da. Er stand da, also es ging eine starke Diskussion, aber er hatte gar keinen Anteil an dem, was da passierte, weil er blind war. Und dann sagt uns die Bibel: Jesus spuckte auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Jetzt zeigt Jesus, worauf es ankommt. Es kommt einfach aus Vertrauen. Also der Blinde stand da und hat gar nicht gesehen, was Jesus gemacht hatte. Er hört das wohl. Und dann passiert es so mit ihm. Und dann sagt Jesus: Geh zum Teich Siloam und wasche dich. Das Vertrauen in Worte Jesu. Geh zum Teich und wasche dich. Willst du sehen, so vertrau mir. Und wir denken ja genau andersrum. Ja? Ich will es sehen, dann will ich vertrauen. Und das ist das Spannungsfeld, in dem wir Menschen leben. Ich rede gar nicht von Ihnen. Ich bin da genauso mit eingebunden. Ja? Wir sagen: Ich will es sehen und dann will ich vertrauen. Und Jesus sagt: Du musst erst vertrauen und dann wirst du sehen. Und das ist der Ausgangspunkt, wenn wir das richtig verstehen, hier die Geschichte. Der Mensch hat behauptet, das Licht der Welt zu sein, muss in der Lage sein, das Augenlicht zu geben. Der Mensch, der behauptet, ich bin das Licht der Welt, muss in der Lage sein, das Augenlicht des Menschen zu geben. Und Jesus sagt das, ich möchte es euch zeigen, dass ich es bin, das Licht der Welt. Und er tut das auch. Er geht zum Teich Silo, wäscht sich und wird ersehnt. Dann kommen wir zur nächsten Geschichte. Da kommt es auf das Bekenntnis. Denn es geht darum, wie ist das passiert? Und achten Sie bitte darauf, dass das Gespräch eigentlich sich ein bisschen spaltet zwischen wie und wer. Die einen interessiert das, wie ist das passiert, und ganz wenig, wer hat das gemacht. Ja. Wie ist der Bettler nun wirklich blind gewesen? Das ist die Frage. Also man hinterfragt erstmal. Ja? Ist er wirklich blind gewesen? Kann er sein, dass wir hier mit einer Fake News zu tun haben, dass der Mensch vorher schon gesund gewesen ist, aber nun gibt er sich für einen, der komplett gesund geworden ist, obwohl er vorher schon gesund war. Nein, da sehen wir in Versen 8 bis 13, einige sprachen, er ist es. Ja, es ist der Mensch. Man kann das also nicht von der Hand weisen, dass Jesus diesen Menschen gesund gemacht hat. Andere sprachen, er ist ähnlich ihm. Ja, also die vertrauten schon selbst ihren Augen nicht. Kennen Sie das, wo Sie Dinge sehen und dann doch nicht trauen? Ja, gibt es Momente auch in Ihrem Leben, wo Sie denken, ich traue meinen Augen nicht? So sind das Menschen hier, die trauen ihren Augen nicht. Und jetzt kam es zu diesem jungen Mann und der musste von sich selbst Zeugnis geben. Ja, bist du es denn nun oder bist du es denn nicht? Dieser Mann sagt, ich bin es. Ich bin es. Und ich finde, es ist ein vorbildhaftes Verhalten eines Genesenen. Das Wort ist ja bei uns heutzutage, ich glaube, wenn ich die Botschaft vor 10 Jahren gehalten hätte, hätten sie beim Wort genesen, da wäre nichts ausgeschlagen. Aber heute ist das ja so aktuell, ja. Das Verhalten als Genesen ist, also er sagt die Wahrheit. Er sagt einfach die Wahrheit. Ja, ich bin es. Er sagt, was Jesus mit ihm gemacht hat. Er machte einen Brei, legte mir an die Augen und ich ging hin und wusch mich. Und dieser Mensch sagt nichts anderes als genau das, was passiert ist. Und wo er gefragt wird, wo ist Jesus, da hat er keine Ahnung, sagt, ich weiß es nicht. Also dieses Verhalten ist für mich sehr vorbildlich, dass man so sehr an der Wahrheit hält. Ja? Und Vers 13 zeigt uns dann gleich, dass diese Klärung gleich in die nächste Instanz geht. Ja? Es geht in die nächste Instanz, also man führt diesen Genesen vor den Pharisäern. Also das muss man doch irgendwie klären. Ja? Heute ist es bei uns so eher die Wissenschaft, ne, die dann alles klärt. Damals waren das die Pharisäer. Der Mann hat sie dann dem jungen Mann dahin geführt und sagt, so, jetzt gibt es einen Fall hier, das müssen wir klären. Wie ist es möglich, dass dieser Mann krank, blind gewesen war, nun ist er sehend. Ja? Also geht das Ganze in die nächste Instanz. Und ich möchte euch, wenn Sie den Text lesen, ein bisschen dafür sensibilisieren, wie sich das jetzt verändert. Und zwar werden Sie jetzt merken, dass der Druck unheimlich erhöht wird. Unheimlich erhöht wird. In dieser Welt wird der Druck auf einen Menschen erhöht, der sich zur Wahrheit hält. Und das hat sich seit Jahrhunderten und Jahrtausenden nicht verändert. Dieser junge Mann, der erzählt einfach die Wahrheit. Ich war blind und da kam einer, hat den Brei gestrichen und dann ging ich mich waschen und kam wieder sehend. Und als sie mich fragten, wo Jesus ist, habe ich auch gesagt, ich habe keine Ahnung. Und jetzt wird dieser Mensch vor die nächste Instanz geführt und sie werden merken, wie der Druck auf diese Persönlichkeit stetig zunimmt und sie werden merken, wie er einem wirklichen verbalen Attacken ausgesetzt wird. Geschwister, es ist immer so, wenn man in dieser Welt sich der Wahrheit verpflichtet, muss man immer mit Druck rechnen. Weil es gibt einfach Menschen und Ideologien, die für Wahrheit etwas ausgeben, was sie gerne als Wahrheit sehen möchten. Und dann tut man alles, damit das auch so rauskommt, wie man es gerne hätte. Und genauso bei den Pharisäern, sie möchten es gar nicht wahrhaben, dass dieser Mensch plötzlich von Jesus gesund geworden ist. Das ist ja nicht das Problem, dass dieser Mensch gesund geworden ist, sondern dass dieser Problem von Jesus gesund geworden ist und dass die Menschen jetzt in der Gefahr stehen, ihn als Christus anzunehmen. Das ist das Problem der Pharisäer. Ja? Und jetzt kommt in Verse 14 bis 17 das Bekenntnis des Blinden vor den Pharisäern. Ich finde es klasse, wie dieser junge Mann reagiert. Achten Sie bitte auf die Kommunikation und diese ganze Redekunst, die da jetzt entsteht. Es gibt zwei Parteien. Die eine Partei sagt die Wahrheit und die andere Partei will diese Wahrheit leugnen. So einfach ist die Kiste. Die eine sagt, was passiert ist. Ja, es war aber Sabbat an dem Tag. Als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete, da fragten sie die Pharisäer, wie er sehen geworden wäre. Er sprach, also ich wiederhole das zum erneuten Mal. Hier ist das erste Mal, aber nochmal. Und er sagt, ich erzähle nur die Wahrheit. Und die anderen Menschen wollen diese Wahrheit nicht haben. Der Fakt der Genesung steht gar nicht mehr im Mittelpunkt. Also da ist kein Grund der Freude. Mensch, der hat ja so lange keine Welt gesehen. Er weiß gar nicht, was heißt Sonnenschein zu sehen. Er weiß gar nicht, was heißt Blumen sehen, diese ganze Farbenpracht. Ja, das ist dem Menschen komplett alles entgangen. Ja, er weiß nie, was es bedeutet, diese Vielfalt der Menschen zu sehen, diese ewige Dunkelheit vor Augen. Und jetzt kommt dieser Mensch einmal ans Tageslicht, er kommt einmal in die Welt der Pracht, der Schönheit Gottes, der Schöpfung Gottes. Und das ist gar keine Freude, dass dieser Mensch eigentlich mal teilnehmen darf vom Leben. Sondern da ist nur noch ein Problem. Wie schaffen wir das zu belegen, dass das, der das gemacht hat, nicht Christus ist und dass im Volk das nicht hochkommt? Das ist die einzige Perspektive, die da steht. Die Wahrheit darf nicht rauskommen. Und jetzt wird dieser Mann dazu gebraucht, ja, wir wollen von dir hören, was du davon hältst. Ja, und wir merken schon, dass die Freude unterdrückt wird und an diesem Moment wird dieser gesunde Mensch richtig verfolgt. Das merken Sie noch nicht auf den ersten Blick im Text. Aber ein gesunder Mensch wird richtig verfolgt. Und diese Verfolgung hat hier vier Stufen, Geschwister, im Text. Wenn Sie den Text weiterlesen, das werden wir gleich machen, dann werden Sie erkennen, dass die erste Stufe einfach der Austausch der Fakten ist. Da werden die blanken Fakten ausgetauscht. Man sagt einfach, was passiert ist. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe, da steigen die Emotionen hoch. Es wird also eine Atmosphäre der Angst aufgebaut. Ja, Atmosphäre der Angst, das kennen wir, ja, wir kennen das schon. Im Herbst kann eine große Welle kommen, deswegen müssen wir jetzt uns alle irgendwie vorversichern. Ja. Diese Atmosphäre wird großartig aufgebaut und dann kommt die dritte Stufe, das ist ein verbaler Angriff mit verbaler Entgleisung. Also da wird richtig Hass geschürt und Hass ausgesprochen, diesem jungen Mann gegenüber. Dabei sagt er nichts anderes, was mit ihm passiert ist, er hat ja nichts getan. Er sagt nur, Leute, ich bin gesund geworden, was wollt ihr von mir? Ich bin sehend, mehr bin ich nicht, ich habe doch nichts getan. Aber dieser Mensch wird auch bis in die vierte Stufe, nämlich die physische Maßnahmen, eine Entsorgung eines Menschen, einen Ausstoß eines Menschen, wird er merken, was das bedeutet, wenn man einfach sagt, das sagt, was mit ihm passiert ist. Das ist das Gespräch 14 bis 17, da merken wir, wie der Blinde ein Bekenntnis vor den Pharisäern ablegt. Und jetzt merken Sie, Der Druck, das ist wie so ein Schraubstock, es wird immer härter. Und jetzt kommt das Gespräch mit Pharisäern und Eltern und das ist sehr, sehr spannend. Pharisäer und Eltern unterhalten sich in Verse 18 bis 23. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, also die glauben gar nicht mehr, dass er blind gewesen war und sehend geworden war, bis die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn? Also jetzt muss man das mal alles hinterfragen. Ja, das ist das typische alles hinterfragen. Nur wenn man alles hinterfragt, hat man nichts mehr, woran man sich halten kann. Also man braucht Axiomen. Und jetzt waren die Eltern dran, etwas zu sagen. Das Gespräch liefert uns keine weiteren Details. Also wenn Sie das Gespräch im Verse 18 bis 23 lesen, Sie werden keine weiteren Details bekommen. Es gibt keinen anderen Fakt, der größer wird. Aber was wir sehen, ist, dass die Pharisäer sind nachher genauso schlau wie vorher. Die haben nichts mehr bekommen. Und achten Sie, wie die Atmosphäre der Angst entwickelt wird. Lesen wir mal das ganz kurz nochmal. Und sie fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, er sei blind geboren? Wieso ist er nun sehend? Also diese Frage, wieso, wie? Und seine Eltern antworten ihnen, sprachen, wir wissen, dass dieser Sohn unser Sohn ist, dass er blind geboren ist. Aber wieso er nun sehend ist, wissen wir nicht. Und wer ihn seine Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn, er ist alt genug. Lasst ihn für sich selbst reden. Da sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich, merken wir, vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt, wenn jemand ihn als den Christus bekenne, der solle aus der Synagoge ausgestoßen werden. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selber. Also wir merken hier, wie eine Atmosphäre der Angst aufgebaut wird, um gewünschte Erfolge herbeizuführen. Ja, so. Also wenn Wenn jemand etwas sagt, was die Pharisäer nicht hören wollen, dann wird dieser Mensch einfach entsorgt. Ja? Vers 22. Und wisst ihr, was passiert, wenn Angst entsteht? Angst tötet das Gewissen. Angst tötet das Gewissen. Die Eltern haben Angst, für ihren Sohn einzutreten. Was sind das für Eltern? Die haben den einfach dem Gericht preisgegeben. Sie haben Angst, ihr Ansehen zu verlieren, haben aber keine Angst, ihren Sohn zu verlieren. Das ist Töten des Gewissens. Und das sind Menschen mit gebrochenem Gewissen, die machen dann nur noch Müll. Wann wird ein Gewissen gebrochen? Wenn man gegen die Wahrheit bezeugt und für die Lüge sich entscheidet, bewusst und dauerhaft. Angst tötet das Gewissen. Diese Eltern hatten Angst vor den Pharisäern. Sie hatten Angst, aus der Synagoge hinausgestoßen zu werden, aber sie hatten keine Angst, lebenlang diesem Mann in die Augen zu schauen, ihren eigenen Sohn in die Augen zu schauen. Und hatten keine Angst, dass dieser Sohn nun sehend ist und ihr Leben lang in die Augen ihrer Eltern schauen wird. Und da wird nur eins stehen: Verrat. Das ist gebrochenes Gewissen, Geschwister. Und immer dann, wenn Menschen zur Lüge gezwungen werden, wird immer mit Angst operiert. Diese Menschen haben den Test nicht bestanden. Sie haben verraten. Sie haben ihr Gewissen gebrochen. Dann lesen wir im Vers 24 bis 34, das ist ein Gespräch mit Pharisäer, der Pharisäer mit den Genesenen. Also wir merken, die lassen nicht locker. Das sind so richtige Wadenbeißer. Ja, wenn die schon nicht hochkommen, dann untenrum. Man muss jetzt Probleme machen. Ja? Das sind richtige Wadenbeißer. Und bevor wir in das Gespräch einsteigen, müssen wir das Problem der Pharisäer verstehen. Warum sie eigentlich so penetrant sind in ihrem Unternehmen. Und das Problem der Pharisäer ist, dass sie mit der Frage, wie ist das passiert, nicht klarkommen. Sie sind beschäftigt, wie ist das passiert, das ist die Frage, mit der sie sich beschäftigen. Hätten sie die Frage beantwortet, wer hat das gemacht? Nämlich der Messias. Und das wird nachher am Ende des Textes dieser Blindgeborene ganz deutlich sagen. Dann wäre die Frage, wie es passiert ist, gar nicht im Mittelpunkt. Wenn sie sich ganz klar machen würden, dass derjenige, also einmal eine Antwort geben, wer es gemacht hat, wenn das klar wäre, dass das Christus ist, wäre die Frage, wie es passiert ist, gar nicht mehr im Mittelpunkt. Das wäre gar nicht wichtig für die. Aber deswegen, weil sie wissen, weil sie bewusst daran arbeiten, dass das nicht Christus ist, binden sich an die Frage, wie ist das passiert? Und sie reiten da drumherum. Ja, sie wollen mit der Frage, wer das gemacht hat, sich nicht beschäftigen. Und auf die Frage, wer ist Jesus, hat Jesus persönlich eine sehr ausschöpfende Antwort gegeben. Und diese Antwort möchte man einfach nicht wahrhaben. Im Kapitel 8, Vers 24, öffnen Sie das mal. Das ist, ich möchte, dass Sie mit einem Blick zwei Stellen zugleich haben. Das ist einmal Vers 24 und einmal Vers 40. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, Emi Ego, der Jahwe, der ewig Seiende. Also Jesus sagt, wenn ihr nicht glaubt, dass dieser Jahwe das Alte Testament ist, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Und in Vers 40 steht, nun aber sucht ihr mich zu töten, sagt Jesus, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat. Also merken wir, dass unser Erlöser und Messias Jesus Christus, dass er ein 100% Gott ist und 100% Mensch ist. Und das ist eine Wahrheit, die sie einfach nicht wahrhaben wollen. Ja, das ist etwas, was nicht geltend gemacht werden kann. Und er sagt, weil ich die Wahrheit sage. Und dieser junge Mann hat genauso gesagt. Er hat sich einfach nur an die Wahrheit gehalten. Und deswegen wurde er verfolgt. Die Pharisäer glauben also nicht an Jesus und wollen diesen Unglauben auch bei den Genesenen bewirken. Die wollen, dass auch dieser Mensch, so wie die Eltern, das Gewissen bricht und sagt, okay, Jungs, ich gebe nach, ich lasse los. Ich sage das, was ihr meint, das ist Wahrheit. Das ist das Ziel dahinter. Und der nachfolgende Schlagabtausch, Geschwister, der gleich kommt, der hat vier Runden. Ja, das ist richtig Boxkampf gleich. Also achten Sie mal drauf, er hat vier Runden. Und dieser junge Mann, der wird da brillant rauskommen. Ja, vier Runden. Und diese Runden werden mit dem einzigen Ziel gemacht, den Glauben des Genesenen zu zerstören. Und wissen Sie, wann der Glaube zerstört wäre? Wenn er einfach das gesagt hätte, was Sie gerne hören wollen würden. Dann wäre es vorbei. Das ist alles. Und ich möchte Sie einladen, jetzt in den ersten Raum einzusteigen, ab Verse 24 und 25. Da wird es richtig spannend zugehen. Da riefen sie noch einmal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen: Gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete: Ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Wissen Sie, was hier steht? Es geht Folgendes: Das ist ein direkter Zitat aus Josua 7,19. Wenn Sie Lust haben, dann schlagen Sie bitte Josua 7,19 auf, dann werden Sie genau diesen Zitat dort lesen. Josua 7,19. Und Josua sprach zu Achan: Mein Sohn, gib dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und bekenne es ihm und sage mir, was du getan hast, und verhehle mir nichts. Also es geht darum, nichts anders als sag die Wahrheit. Ja, das sind die Theologen, die können die Bibel ganz gut zitieren. Und jetzt drücken sie diesen Mann an die Wand und sagen mit den Worten von Josua, weil Josua sagt diese Worte, als Achan etwas genommen hatte, was er nicht nehmen durfte, und dann wurde Stämme für Stämme sortiert, Häuser für Häuser, Sippen für Sippen, Familien für Familien, bis dann das Los bei Achan ankam. Und als dann bekannt wurde, dass Achan gesündigt hatte, da sagt Josua: Bei Gott, gib Gott die Ehre, sag, was du getan hast. Und mit dem gleichen Vers attackieren diese Schriftgelehrten jetzt diesen jungen Mann und wollen von ihm genau das gleiche wissen. Sag nun endlich die Wahrheit. Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch Sünder ist. Ich finde es so genial, Geschwister, wie dieser junge Mann antwortet. Ne? Er ist ja verlassen, der ist ja verraten, der ist ja ganz alleine. Es ist ja kein Feedback hinter ihm. Die Eltern sind weg. Ja? Die Menschen, die noch Ängste sind, die schauen zu, wer wohl in dieser großen Schlacht gewinnen wird. Der ist ganz alleine auf dem Felde. Und jetzt steht der Mensch da und sagt: Ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Also so demütig, so bescheiden, das tut uns auch ganz gut. Eine demütige Antwort. Ich halte mich aber an die Wahrheit, die ich kenne. Ich war blind und bin nun sehend. Der lässt sich gar nicht auf die Provokation ein. Ja, sehr demütige Antwort. Und die Geschwister, in stürmischen Zeiten gibt die Wahrheit einen Halt. Es gibt Momente, wo man keinem mehr vertrauen kann, wo alles nur geredet wird und jeder hat irgendeine Meinung und jede Meinung ist richtig. In stürmischen Zeiten hat die Wahrheit einen Halt. Wissen Sie, ich habe auch keine Ahnung von vielen Dingen dieser Welt. Ich habe keine Ahnung von Chemie, von Bio, ich habe von vielen Dingen dieser Welt keine Ahnung. Aber als dann die Pandemie heranbrach, habe ich zu mir gesagt: Okay, man hat die Grippe nicht besiegt, man wird auch diese Grippe nicht besiegen. Ich habe keine Ahnung von dem Rest der Welt. Aber ich habe eins und eins zusammenaddiert. Ich weiß jetzt nicht, was das alles ist. Ich habe keine Ahnung. Weil man hat die Grippe über Jahrhunderte nicht besiegt und damit auch dieses nicht besiegen. Also müssen wir damit leben. Ja? Also alles, was wir machen, ist doch alles nur Show. 2 Jahre später, wir sehen das, Sie können es bestätigen. Und so ist es auch hier. In stürmischen Zeiten muss man sich an die Dinge festhalten, die man hat, als Wahrheit erkannt, über Jahrhunderte und Jahrzehnte, die einfach funktioniert. Und dieser Mann, der sagt uns das, wie es geht, er lässt sich nie provozieren. Er sagt: Ich weiß nicht, ob dieser Mensch ein Sünder ist. Ich weiß, ich war blind, aber ich bin jetzt sehend. Halten Sie sich an diese Wahrheiten. Halten Sie sich an die Momente, die Sie mit Jesus erlebt haben. Halten Sie an das, was Jesus in Ihrem Leben getan hat. Halten Sie sich daran fest. Lassen Sie das nicht ausreden. Die Wunder, die Sie mit Jesus erlebt haben, die Vergebung Ihrer Schuld, was auch immer Sie mit Jesus erlebt haben, halten Sie an diesen Momenten fest und lassen Sie sich keine äußeren Umstände sich an diesen Momenten abreißen. Dann gehen wir in die zweite Runde. Round 2, Vers 26 bis 27, zeigt uns eigentlich, wie wir mit den Sektierern reden dürfen oder sollen. 26, 27, da fragten sie ihn: Was hat er mit dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch schon gesagt und ihr habt es nicht gehört. Was wollt ihr jetzt abermals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Also merken wir, wie der junge Mann antwortet und sagt: Ich möchte dieses, was er sagt, in 5 Punkten ableiten, wie man mit den Sektierern reden soll. Das Erste ist, Geschwister, sagen Sie die Wahrheit. Und dann halten Sie sich an diese Wahrheit fest. Das ist das Zweite. Lassen Sie sich nicht in eine sinnlose Diskussion verwickeln. Genau das macht er hier. Es sind Fakten, ich war krank, bin gesund, es macht keinen Sinn, darüber weiterzureden. Lassen Sie sich nicht verwickeln in eine sinnlose Diskussion. Viertens, stellen Sie konkrete Fragen. Konkrete Fragen. Ich möchte das Ganze an einem Beispiel festmachen. Als meine Kinder klein waren, bin ich mit ihnen spazieren gegangen und da bin ich an dem Haus von meiner Cousine vorbeigegangen und da stehen zwei Menschen. Und ich merke schon, da sind Menschen von der christlichen Sekte, die etwas erzählen wollen, was wir schon längst alles wissen. So, und da dachte ich mir, begrüße sie fröhlich und da fragte sie einfach, was machen Sie hier? Ja, wir erzählen von Gott. Sag ich, ja, dann erzählen Sie mal, ich möchte ganz gut zuhören. Und dann erzählen Sie mir das, was Sie so auf der Reihe hatten. Und nach Viertelstunde zuhören, habe ich gesagt, ja, jetzt habe ich verstanden, Jesus hat für meine Sünden bezahlt und hat Lösegeld für mich bezahlt. Was muss ich machen? Was muss ich denn machen? Und dann versuchten sie noch einen Anlauf. Und dann stellte ich plötzlich die Fragen, ganz konkret. Und stellen sie auch konkrete Fragen. So wie dieser Mann hier konkret die Frage gestellt hat. Wollt ihr abermals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Und da stellte ich die Frage, ja, was soll ich denn machen? Und dann merkte ich schon, sie stehen da so in Schwierigkeiten, sie kommen gar nicht klar mit meinen Fragen. Und dann soll ich glauben an Jesus? Ja, ja, sie sollen glauben. Sag gut, aber das kann ich doch genauso gut machen bei Baptisten, bei Mennoniten, bei Lutheranern. Warum muss ich das bei ihnen machen? Und dann gab es Schwierigkeiten. Sie merken also, wenn sie konkret Fragen stellen, dann werden sie plötzlich nicht ganz wasserdicht, die Sektierer. Im gleichen Gespräch reden wir weiter und ich sage, wer ist denn eigentlich Jesus? Ja, Jesus ist, und ich weiß ja, wen Sie für Jesus halten. Ja, Jesus ist, und ja, wer ist denn Jesus? Erzählen Sie mal. Ja, jetzt haben Sie mir lange erzählt, machen Sie mal die Bibel auf, Sie haben doch eine Bibel. Und ich war, ja, wir haben eine Bibel. Ja, machen Sie doch die Bibel auf und erzählen Sie mir, wer Jesus ist. Und da merkte ich schon, da kommt nicht viel rum, weil die Menschen nur vorbereitet sind, ihre Fragen zu stellen. Aber wenn man ihnen Fragen stellt, da haben sie keine Antworten. Und dann sagte ich ihnen, darf ich mal eine Frage stellen? Irgendwo ganz weit fern im Religionsunterricht habe ich mal eine Stelle mitgenommen. Hebräer 1, Vers 8. Würden Sie das bitte aufschlagen? Da schlagen Sie in der Bibel Hebräer 1, Vers 8 auf. Da steht, von dem Sohn aber spricht er, du Gott, dein Thron wäre ewig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich sage, Ihre Bibel sagt, dass dieser Jesus Gott ist. Nein, doch da steht auch nicht in der Schrift drin. Wir müssen jetzt aufhören. Oh, sorry, das hat doch gerade begonnen, Spaß zu machen. Ja? Wir müssen jetzt aufhören. Stellen Sie konkreten Fragen, dann werden Sie merken, dass da auch keine Antwort kommen. Dieser Junge stellt ja ganz konkrete Fragen. Leiten Sie das Gespräch durch Fragen. Und er dreht die Wendung. Jetzt ist er derjenige, der Fragen stellt und nicht mehr Sie, die Fragen stellen. Und sie sprachen, du bist sein Jünger. Wir aber sind Moses Jünger. Und jetzt kommt das, jetzt kommen keine Fakten mehr, jetzt kommt ein richtiger Schlag unter die Gürtellinie. Und diese dritte Runde wird auch genau mit dem Schlag eingeleitet, nämlich eine Herabwürdigung, eine Schmähung, da ist kein Faktencheck mehr da. Das ist nur Dominanz der Gefühle, der negativen Gefühle. Die dritte Runde, Verse 28 bis 29, sagen denen, wir wissen, dass dieser Gott, dass Gott mit Mose geredet hat, woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Und die Pharisäer schmähen den jungen Mann. Und Schmähung ist eine verbale Herabsetzung des Gesprächspartners. Die geben uns zu spüren, du hast keine Ahnung. Ja? Du bist nichts, du bist nobody. Ja? Wer bist du eigentlich? Ja. Das ist das Gefühl, was hier vermittelt wird. Also wenn man schon mit Fakten nicht mehr klarkommen kann, dann muss man diesen Menschen schmähen, herabwürdigen. Und mit dem Vers 28 wird diese dritte Stufe des Konfliktes angeläutet, das ist eine totale verbale Entgleisung mit Hass. Ja, wenn das Gespräch diese Stufe erreicht, dann dominieren nur noch Gefühle wie Hass und so weiter. Da ist kein Verstand mehr anwesend. Und wenn das Gespräch dann soweit ist, dann existiert bereits eine innere Spaltung. Man hört nicht mehr zu, man ist schon innerlich gespaltet. Man geht innerlich auf Distanz zu dieser Person. Vers 29, Sie wissen, dass Gott mit Mose gesprochen hat. Woher dieser ist, wissen wir nicht. Sie wollen einfach nicht wahrnehmen, dass Jesus mit ihm gesprochen hat. Jesus hat mit ihnen gesprochen, Gott hat mit ihnen gerade gesprochen im Kapitel 8. Ja, das geht nicht. Sie wissen aber, dass Gott mit Mose gesprochen hat, aber dass Gott gerade mit ihnen gesprochen hat im Kapitel 8, Das wollen sie nicht wahrhaben. Das ist das Problem unserer Zeit. Die Pharisäer spielen eine Wahrheit gegen die andere Wahrheit aus. Und das ist alles, was sie können. Und das ist das Traurige, Geschwister, dass auch heute noch genauso gespielt wird. Ja? Genauso gespielt wird. Kommunikation ist eine ganz segensreiche und auch fluchreiche Werkzeug. Ich möchte nur ganz kurz aufmerksam machen auf die verbalen Attacken und Nebengriffe, die heute passieren. Es gibt keine Corona-Maßnahmen, es gibt nur Maßnahmen der Bundesregierung. Das muss man begreifen. Es gibt keine Querdenker, es gibt nur Menschen, die anders denken. Wir merken also, wie man verbal Menschen degradiert, damit bloß das eigene Fehlen nicht klarkommt. Der junge Mann in Verse 30 bis 34 fährt die geistliche Elite jetzt wirklich vor die Wand. Und das tut mir leid für beide Personenkreise. Aber das ist so. Er sagt einfach nur die Wahrheit. Es kommt auf eine wahrheitbasierte Schlussfolgerung. Lesen wir den Text, 30 bis 40. Der Mensch antwortete und sprach zu ihm: Das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, wo er ist. Und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht hört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Von Anbeginn der Welt hat man nicht gehört, dass jemand einen Blindgeborenen der Augen aufgetan hat. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie antworten und sprachen zu ihm: Du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Und sie stießen ihn hinaus. Er liefert hier vier Argumente und das eine ist besser wie das andere. Verwunderlich, dass ihr nichts wisst, wo er ist. Er hat mir die Augen aufgetan. Da sagt er: Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern gottesfürchtig ist und seinen Willen tut. Übrigens im Kapitel 10 werden das auch andere Menschen sagen, weil im Kapitel 10, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, werden viele Menschen sagen, er ist von Sinnen, und viele unter ihnen sprachen, er hat einen bösen Geist und ist von Sinnen, was hört ihm zu? Andere aber sprachen, Kapitel 10, Vers 20, das sind nicht Worte eines Besessenen, kann denn ein böser Geist die Augen der Blinden auftun? Merken wir, dass Menschen beginnen nachzudenken. Dieser Blindgeborene sagt, ich bin der erste Mensch der Weltgeschichte, der überhaupt sehen wurde. Im ganzen Alten Testament, wenn Sie das Alte Testament durchblättern, werden Sie keinen Moment herausfinden, wo ein Blindgeborener heilig gemacht worden ist. Sie werden eine Auferweckung sehen, lesen. Ja, das werden Sie. Sie werden sogar mehrfach Auferweckung sehen. Ja, das werden Sie. Sie werden eine Hautkrankheit Heilung sehen bei Naaman. Das werden Sie auch finden. Aber Sie werden nichts vom Alten Testament finden, dass ein Blindgeborener gesund geworden ist. Und dieser junge Mann, der sagt, ich weiß nicht, ob dieser Mensch Sünde hieß, aber ich kann euch eins sagen, dass es von Anbeginn der Welt bis heute, also ich bin der erste Mensch, der die Augen aufgemacht worden ist. Und wenn Jesus nicht von Gott wäre, könnte er das nicht tun. Das ist die logische Schlussfolgerung. Dieser junge Mann ist total mit seinem Gehirn vernetzt. Total. Er denkt richtig. Er denkt, was uns heute oft fehlt, in vielen Momenten fehlt. Es gibt, liebe Geschwister, nur zwei Imperien in dieser Welt. Und das größte Imperium überhaupt ist nicht ein Land. Das größte Imperium, Geschwister, ist hier, bei uns, bei Ihnen und bei mir. Und um dieses Imperium geht es heute. Und es ist Zeit, dass wir beginnen zu denken, dass wir nicht auf Hass einstellen, dass wir als Christen nicht kollegial uns erstmal gegen eine Bevölkerung wenden und die hassen, wie das 2011 passiert ist. Da sollten wir alle die eine Bevölkerungsrichtung hassen. 2019 sollten wir uns kollegial spritzen und 2022 sollten wir uns kollegial wieder ein anderes Land hassen. Das ist nicht die richtige Art und Weise für Christen. Wir hassen keine Menschen. Wir beten für die. Das größte Imperium hier oben, und dieser Mann nutzt das. Und er sagt hier ganz eindeutig, die Wahrheit lässt sich nicht fügen. Sie kann angenommen oder abgestoßen werden. Und ich halte mich an der Wahrheit. Dieser Mann sagt, ich halte mich an der Wahrheit. Sagt dieser Mann, ich möchte mich ganz klar zu dem festhalten, was passiert ist. Noch nie in dieser Welt ist ein Blinder gesund geworden. Ich bin der Erste. Und wenn das nicht Gott ist, dann kann es keiner. Und das ist entscheidend. So hält man sich an der Wahrheit fest. Und ich wünsche, dass wir genauso uns an der Wahrheit festhalten. Lassen Sie sich nicht abstoßen von der Wahrheit. Es zeigt uns eigentlich, Vers 34 zeigt uns eigentlich das Wesen der Dunkelheit. Vers 34 nochmal. Wäre dieser nichts von Gott, er könnte nichts tun. Sie antworten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns, und sie stießen ihn hinaus. Das ist das Wesen der Dunkelheit. Sie sieht immer fremde Sünden. Immer fremde Sünden. Ja, und sie sind schuld und sie sind schuld und sie haben Sünde, aber sieht nie eigene Sünde. Das ist das Wesen der Dunkelheit. Da ist immer jemand schuld, aber ich bin nie schuld. Immer irgendein anderer, aber nicht ich. Und genau das ist die Dunkelheit, die wir haben. Diese Dunkelheit, das Wesen der Dunkelheit, entsorgt andere Menschen. Da steht, sie stießen ihn hinaus. Das ist die Dunkelheit, die wir haben als Menschen. Wir stoßen uns gegenseitig hinaus. Pharisäer zum jungen Mann, du bist ganz in Sünden geboren. Und Jesus sagt am Anfang des Kapitels, weder er noch seine Eltern haben gesündigt. Aber diese Pharisäer sagen, du, merken Sie, was für eine Verdammung da ist, du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns. Ja, die Dunkelheit lässt sich nichts sagen. Sie stießen einfach heraus. Und da, wo Menschen hinausgestoßen werden, da fängt eigentlich Gott erst an zu wirken. Vers 35. Es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er entfand, ist das ein schöner Vers, Geschwister, dass Jesus gerade solche Menschen sucht. Er hat mich gefunden in dieser Welt. Wenn Sie heute Kind Gottes sind, dann sind Sie ein Gefundener von ihm. Gott hat sie gefunden in dieser Welt. Dieser junge Mann wurde hinausgestoßen. Wissen Sie, was bedeutet hinausgestoßen? Komplett entwurzelt. Keine finanzielle Lage, keine soziale Lage, keine Rechte. Der ist hinausgestoßen. Und Jesus sucht diesen Ausgestoßenen, diesen jungen Mann, und stellt ihm eine einzige Frage. Glaubst du an den Menschensohn? Glaubst du an den Menschensohn? Glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist, dass ich an ihn glaube? Und bevor wir dieses Wort, bevor wir diese Frage beantworten, möchte ich, dass wir gerne verstehen, wer ist Menschen? Menschensohn. Der Text lehrt uns, Geschwister, dass der Glaube das Denken nicht abstellt, sondern vielmehr das Denken gebraucht. Glaube impliziert das Denken. Glaube schaltet das Denken nicht ab. Dieser Mann, dieser junge Mann hat richtig gedacht, der hat sein Imperium gebraucht. Und jetzt war noch die Frage, ob er bereit ist zu glauben. Und dieser Mann, der steht jetzt da vor der Frage von Jesus, glaubst du an den Menschensohn? Und wissen Sie, das ist ein Wort, das er beantworten sollte. Das ist eine Frage, die er beantworten sollte. Und wenn wir das jetzt lesen werden, Geschwister lesen, dann ist das ein Titel. Menschensohn ist ein Titel, kommt aus Daniel, Propheten Daniel, aus Verse 13 und 14. Und ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und sehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihnen gebracht. Der gab Macht und Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Das ist Menschensohn. Und dieser Jesus fragt diesen jungen Mann, glaubst du, dass ich es bin? Merken wir, wie tiefgehend diese Frage ist. Glaubst du, dass ich es bin, der diesem Reich gehört? Glaubst du, dass ich es bin, der die Macht hat über alles? Glaubst du, dass ich die Person bin, von dem Daniel sprach? Ja, ich glaube und betete ihn an. Und das ist Anbetung, das ist der beste Beweis, dass wir sehend sind. Sehen beginnt mit Jesus. Es gibt ein schönes Lied, den ersten, den ich sehe, wird Jesus sein. Damit beginnt das Sehen mit dem Jesus. Ein geistliches Sehen kann nicht mit nichts anderes beginnen. Wir müssen diesen Herrn und Heiland sehen. Glaubst du, dass ich die Person? Ja, und betet ihn an. Das ist der Beweis dafür, dass ich verstanden habe, wer Jesus ist. Jesus ist das Licht der Welt. Und wer ihm nachfolgt, der wird nicht mehr wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist Jesus. Es ist eine Geschichte mit unterschiedlichen Charakteren. Und ich möchte heute mit Ihnen gemeinsam einen Eintrag in die Personalakte machen. die Jünger, konnten sehen, dachten falsch. Sie konnten schon sehen, aber sie haben falsch gedacht. Der Blinde war blind und war fähig, Wahrheit zu erkennen und zu leben. Die Nachbarn waren sehend, zweifelten jedoch an dem, was sie sahen. Eltern, sie sahen alles, waren jedoch feige, alles zu sagen. Pharisäer, behaupten alles zu wissen, jedoch nicht willig die Wahrheit zu sehen. Und Jesus sagt, das Licht der Welt macht jeden sehen, der erkannt hat, dass er blind ist. Ich habe erkannt, ich bin blind, ich bin ohne Jesus aufgeschmissen. Worin liegt das Problem? Das Problem liegt, Geschwister, darin, dass wir Erlösung wollen ohne Bekehrung. Wir wollen Erlösung vom falschen Menschen und dulden jedoch das Falsche in unserem Leben. Wir wollen nicht uns bekehren über das Falsche, sondern wir dulden das Falsche in unserem Leben, wollen aber Erlösung von falschen Menschen. Wir wollen Erlösung ohne Bekehrung. Bekehrung heißt umdrehen, sich verändern, Buße tun darüber, dass es falsch ist. Ja? Wir wollen so gerne das Ende der Pandemie, sind jedoch nicht bereit, elementare Fehler anzuerkennen und lügen uns noch schlimmer und mehr. Die Menschheit will kein Krieg, die Menschheit will jedoch nicht zugeben und darin Buße tun, dass wir alles tun, um die Kriege zu beginnen. Wir sagen jetzt, wir wollen keinen Krieg, aber wir tun alles, um die zu beginnen. Wir wollen Erlösung, aber keine Bekehrung. Wir wollen Erlösung aus dem Problem, wollen jedoch den Erlöser nicht. Das ist unser Problem, Geschwister. Und Jesus sagt, ohne mich gibt es kein Licht. Es gibt kein Licht ohne mich. Es gibt kein Licht. Und diese Geschichte hätte 1:1 unsere Geschichte sein können, von Ihnen und von mir. An jeden von uns kommt Jesus vorbei und Jesus besucht sie. Und er sagt ihnen nichts anderes, sie sind blind. Sie brauchen mich. Wenn sie sehen wollen, dann brauchen sie mich. Nicht wir haben gesündigt, auch nicht unsere Eltern, sondern wir sind vielmehr in der Sünde gezeugt und in der Sünde geboren worden. Das ist die Wahrheit. Und wir kamen alle blind zur Welt. Deswegen brauchen wir auch Jesus. Alle brauchen Jesus. Wenn wir das begreifen und im Glauben fassen, werden wir dieselbe Erfahrung wie John Newton machen. Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, der einen Sünder wie ich errettete. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden. War blind, aber nun sehe ich. Ich war blind, aber nun sehe ich. Ich bin sehend, weil ich sehe und erkenne, dass ich ohne Jesus für ewig verloren gehe. Und wenn Sie das sehen, sind Sie wirklich sehend. Und wenn Sie das sehen, beten Sie Herrn an, so wie dieser junge Mann. Das ist der wahre Beweis dafür, dass Sie sehend sind, wenn Sie Jesus anbeten. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Ihr Leben, Ihre Kinder, Sie persönlich, Ihre Familie, Jesus anbeten. Er ist das Licht der Welt und da ist keine Alternative dazu. Keine. Wir wollen jetzt gemeinsam aufstehen und anbeten. Amen. Jesus Christus, wir möchten heute dir sagen, dass du das Licht der Welt bist, dass es keine Alternative gibt. Und das ist die Wahrheit, an der wir uns mit unserem Herzen, mit unserem Gehirn, Verstand und Seele binden. Du bist das Licht dieser Welt. Und du hast gesagt, wer dir nachwandelt, wird niemals mehr in der Dunkelheit wandeln. Danke dir für dieses Versprechen. Danke, dass du heute, wie damals, vorbeigehst und Menschen schaust, die blind sind. Du möchtest gar nicht, dass wir verloren gehen. Du möchtest nicht, dass wir als Blinde in die Gefahr der ewigen Verdammnis kommen. Nein, du möchtest, dass wir gerettet werden. Du möchtest, dass wir von dir geliebt und angenommen werden. Du willst das, Herr. Du möchtest das nicht. Du willst das. Du willst unsere Sünden vergeben und du willst unsere Augen auftun, damit das Erste, was wir sehen, du bist. Herr, und wir beten dich heute an als deine Kinder und preisen dich dafür, dass du uns diese Wahrheit zugänglich gemacht hast. Das ist nicht deswegen, weil wir so schlau sind und das ist auch nicht deswegen, weil wir so gut sind, sondern weil deine Gnade uns angerührt hat und zu dir gebracht hat. Danke dafür von ganzem Herzen. Wir beten dich an und bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, in deinem Lichte diese Welt zu sehen, in deinem Licht uns selbst zu sehen. Wir sind Sünder, Herr, und verlangen und brauchen Vergebung, Herr. Und wir beten heute Morgen darum, dass du deinen Finger daran tust, wo wir ganz klar und ganz deutlich uns bekehren müssen vor dir. Was ist der Punkt, an dem wir Bereinigung brauchen? Und dann beten wir und erwarten wir um deine Erlösung, um dein Heilwerden. Heiland, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass Menschen, die heute hier sind und die Botschaft gehört haben, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie dich sehen und Vergebung ihrer Schuld finden. Und das beten wir, Jesus, in deinem Namen. Amen.